Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und bei mir heute zu Gast ist die Maike. Hallo Maike.
Hallo.
Maike auf Twitter @MaikeMeyers, angelehnt an Michael Myers, ist heute meine Gästin und wir reden über eine Netflix-Serie, nämlich The Umbrella Academy. Und diese Serie, das ist ja eine Serie, die auf einem Comic basiert, hat uns beide ziemlich gut unterhalten. Und deswegen dachten wir, wir reden einfach mal mit euch darüber. Aber bevor wir ins Detail gehen, vielleicht magst du kurz zusammenfassen, was so die Ausgangssituation ist, worum es da so geht.
Ja, gerne, natürlich. Also, ja, in The Umbrella Academy geht es um 7 bzw. 6 Menschen mit besonderen Kräften. Diese Menschen werden unter besonderen Umständen alle am gleichen Tag, ich glaube auch zur gleichen Uhrzeit, geboren. Mhm. Das Besondere ist, die Mütter waren am Morgen dieses Tages, des jeweiligen Tages, eben noch nicht schwanger. Und genau, ist also schon ein sehr kurioser Anfang. Man denkt am Anfang, okay, was ist hier los? Naja, und diese Kinder sind in jeglicher Hinsicht sehr besonders. Und 7 von diesen Kindern werden von einem sogenannten Reginald Hargreaves aufgenommen und werden in seiner Umbrella Academy großgezogen und trainiert, um eben kleine Superhelden zu sein und um gegen das Böse vorzugehen. Ja, diese Erziehung ist dementsprechend hart, das Training ist unerbittlich und das Leben in der Academy dann natürlich auch nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Und die Kinder müssen dann eben auch nicht nur mit ihren Fähigkeiten, sondern auch mit ihrer Kindheit klarkommen, mit den Umständen, unter denen sie dann eben geboren wurden, unter denen sie leben müssen. Und ja, das ist dann eben nicht so leicht. Und als Erwachsener, das ist die, wir erleben diese Charaktere eben hauptsächlich als Erwachsene, sind sie dann irgendwann getrennte Wege gegangen und kommen jetzt langsam wieder zusammen. Der Grund dafür ist der Tod ihres in Anführungszeichen Vaters und ja, bekommen dann auf einmal die Nachricht, ja, die Welt soll untergehen. Müssen sich dann eben zusammenrotten und die weiteren Folgen sind ziemlich actiongeladen und die Musik spielt eine sehr große Rolle, aber dazu denke ich, sprechen wir auch nochmal gleich genauer, würde ich sagen. Ja, das ist so gut, genau. Glaube ich, die Handlung, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. sehr gut zusammengefasst. Was auf jeden Fall direkt als erstes auffällt, ist, weil das klingt ja jetzt irgendwie so nach schon wieder eine Superhelden-Serie.
Richtig.
Ist, dass diese Serie doch ganz anders ist als alle Marvel- und DC-Serien da draußen, oder?
Richtig, würde ich auch so sagen. Also es definitiv hat einen düsteren Touch, allein auch dadurch, dass die Folgen sehr stark mit Musik einfach kooperieren, haben sie eine ganz andere Atmosphäre, finde ich auch. Und ja, es macht einfach super viel Spaß, einfach diese Serie zu schauen. Und ja, ist halt keine 0815-Serie. Man denkt halt auch, ja, wie gesagt, es kamen jetzt auch irgendwie zig andere Serien mit Superhelden und was weiß ich nicht alles heraus, aber die sticht dann doch nochmal ein bisschen hervor.
Ja, also ich glaube, zum einen liegt es daran, das hat so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an Watchmen erinnert. Ich weiß nicht, ob du den Film oder den Comic kennst.
Ja.
Wo es ja darum ging, dass ehemalige Superhelden irgendwie versuchen, klarzukommen und Jahre später sich nochmal ein bisschen treffen oder eben nicht treffen und nochmal irgendwie zusammen die Welt retten müssen. So, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert, weil die Zeit, in der die ja als Team zusammengearbeitet haben, ist ja eben vorbei. Und eigentlich ist es gar keine Superhelden-Serie mit Superhelden, die irgendwas machen, sondern es geht eher darum, vor allem in den, ich sag mal, mindestens in der ersten Hälfte, diese dysfunktionale Familie irgendwie da zusammenzubringen. Also,
richtig.
Da steckt ganz viel Trauma drin, die aufarbeiten müssen, was beziehungsweise angesprochen werden muss. Und nur durch diesen Tod des Familienvaters gleich am Anfang, das ist so der Ausgangspunkt, treffen die sich überhaupt wieder aus allen Ecken und Enden der Welt und darüber hinaus?
Genau.
Und müssen sich auch da wörtlich zusammenraufen teilweise.
Richtig, genau.
Genau. Und das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen was, was es so von anderen Superhelden-Serien und Team-Serien, also es ist kein Defenders von Marvel, es ist kein Titans, was ja auch düster ist, aber völlig anders für mich vom Stil her auch funktioniert, oder?
Genau, also allein diese ja, psychologische Komponente ist, glaube ich, sehr stark dort vertreten. Also, dass jeder Charakter hat seine Geschichte, jeder Charakter ist anders mit seiner Kindheit, mit seinem Leben in dieser Academy zurechtgekommen. Jeder hat anders, weiß ich nicht, hat sich anders durch das Leben geschlagen. Also man bekommt direkt in der ersten Folge präsentiert, wie unterschiedlich doch diese Charaktere auch in der Zeit zwischen ihrer Kindheit oder dem Aufwachsen in der Academy und ihrem jetzigen Dasein, ich glaube, jetzt sind sie um die 30 oder so, was da alles passiert ist und wie unterschiedlich sie sich entwickelt haben. Der eine Charakter ist ein Superstar, der andere ist ein drogenabhängiger Junkie. Und also diese Spanne einfach ist super interessant und dass diese Charaktere einfach wieder dann nach so vielen Jahren aufeinandertreffen und irgendwie auf irgendeine Art und Weise kooperieren müssen und das dann am Ende auch so mehr oder weniger oder zwischendurch auch klappt. Das ist schon sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, und ich finde, dass die einzelnen Charaktere durchaus auch interessante Storylines durchleben oder aufmachen. Es gibt einen natürlich großen übergreifenden Plot durch Nummer 5, der die Fähigkeit hat, durch Raum und Zeit zu reisen und das bei ihm dazu geführt hat, dass er irgendwie 20 Jahre lang eben weg war und dann als Kind plötzlich wieder zurückkommt, während alle anderen noch erwachsen sind. Das passiert alles in der ersten Folge gleich am Anfang. Das ist jetzt kein großer Spoiler, sondern gehört für mich noch zur Ausgangssituation dazu. Wir versuchen trotzdem weiterhin jetzt spoilerfrei erstmal zu bleiben
Richtig.
und gehen dann später so in 10, 15 Minuten mal dann noch ein bisschen in den Spoiler-Part, weil über manche Sachen müssen wir einfach reden, die inhaltlich aber schon weiter hinten liegen. Aber so für die Leute, die jetzt damit mit dem Gedanken spielen, soll ich es mir angucken oder nicht? Ah, Superhelden-Serie, können wir das jetzt vielleicht ein bisschen aufdröseln? Also wie fandst du denn die einzelnen Figuren bzw. die Schauspielerleistungen, das Casting, hat das gepasst für dich? Gab es da irgendwie eine Figur, die dich sofort angesprochen hat oder eine Figur, die dann erst gewachsen ist? Wie fandst du denn das Ensemble so?
Insgesamt sehr, sehr gut, einfach auch weil dieser bunte Haufen an Charakteren durch die Schauspieler auch sehr gut repräsentiert wird. Also jeder Schauspieler ist auch komplett anders vom, weiß ich nicht, sei es das Aussehen, die Ethnizität, keine Ahnung, alles Mögliche. Auf jeden Fall sind die sehr, finde ich, sehr gut getroffen. Ich kenne jetzt natürlich nicht die Comicvorlage. Wer mich natürlich auf Anhieb angesprochen hat, ist Ellen Page. Also ich würde auch fast sagen, dass Ellen Page in dem Falle die mitbekannteste Schauspieler in dem Ensemble ist und dadurch auch eventuell ja, als Zugpferd vielleicht bestanden werden könnte. Aber man begreift schnell einfach, dass das komplette Cast einfach sehr gut aufeinander abgestimmt ist, dass die auch super miteinander zusammenspielen, dass einfach die Chemie einfach da ist. Und ja, dadurch dann eben eine große Variation auch an Charakteren vorhanden ist und gegeben sein kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ellen Page ist wahrscheinlich die bekannteste Schauspielerin. Danach kommt vielleicht noch Tom Hopper, den kennt man vielleicht auch noch, aber dann wird es schon eher unbekannter mit David Castañeda und Amy Raver-Lampman, Robert Sheehan und Aidan Gallagher. Kennt man jetzt nicht so. Es sind noch ein paar andere Serien oder bekanntere Namen in den Nebendarsteller, wie zum Beispiel Mary J. Blige als Cha-Cha. Da werden wir später nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und es gibt auch ein, zwei andere, die man aus Serien kennt, die man jetzt nicht unbedingt darin vermutet hätte, aber da können wir erst im Spoiler-Part drauf eingehen, wer in welchen Rollen da noch dahinter steckt, sage ich mal.
Genau.
Ja, auf jeden Fall, da stimmt die Chemie, man merkt, also ich finde, man merkt gerade in diesen Gruppenszenen, dass das wirklich irgendwie, dass da eine Chemie zwischen denen war, beziehungsweise ist und dass die gut miteinander harmonisieren. Man merkt die unterschiedlichen Abneigungen und Zuneigungen, sage ich mal,
Genau.
und wer wie auch so reagiert, und so weiter. Ich fand aber insgesamt auch sehr interessant, wie dann es gibt Rückblenden, wo man die Kinder dann sieht, wie sie in der Academy aufwachsen, beziehungsweise trainieren und so. Das fand ich, hat auch sehr gut gepasst, so die jüngeren Versionen. Es ist
Ja.
halt natürlich witzig, dass dann der eine trotzdem natürlich derselbe Schauspieler ist, weil er ja also in beiden Versionen just. Das fand ich irgendwie immer so, hä? Kurz genau. Verwirrend, aber ja. Aber funktioniert sehr gut. Und ich fand die einzelnen Handlungsstränge auch, also beziehungsweise die Hintergründe, wie sie sich so entwickelt haben, auch alle irgendwo nachvollziehbar und ja, interessant. Es ist mir unglaublich schwer gefallen, da jetzt zu sagen, der oder die Person hat mir am besten gefallen oder die fand ich am interessantesten, weil die irgendwie alle was hatten.
Genau, vielleicht hat man auch am Anfang schon so seine Präferenzen gehabt. Man hat, weiß ich nicht, von auf Anhieb einen bestimmten Charakter vielleicht gemocht und bei einem anderen dachte man, okay, weiß ich nicht. Aber im Laufe der Serie, das fand ich auch immer so spannend, sind die halt immer einem immer wichtiger geworden. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich einen gewissen Charakter vielleicht später dann doch mehr mag, als ich am Anfang gedacht hätte. Also irgendwie am Anfang hat man vielleicht noch so seinen Liebling, seinen Favoriten, aber gegen Ende ist das dann wirklich so, dass man einfach alle auf ihre eigene Art auf jeden Fall mögen muss und auch sehr gerne hat.
Ja,
nicht zuletzt dank der Schauspieler natürlich, ne, aber auch wie die Charaktere geschrieben sind und so weiter, das spielt ja einfach unheimlich viel mit ein.
Ich finde, man sieht die Charakterisierung sehr früh schon, zumindest die Ausgangslage, in dieser ikonischen Tanzszene.
Ja, beste Szene überhaupt.
Genau, die ist schon ein bisschen ein Social Media Beam. Die gibt's auch überall als GIF und so. Weil wie die Leute unterschiedlich tanzen, sagt schon sehr viel über ihre Figuren aus, finde ich.
Genau, tatsächlich, ja. Richtig, finde ich auch.
Aber du hast es auch schon angesprochen, was passt dann ganz gut. Musik kommt immer wieder vor und hat eine treibende Kraft oder ist eine tragende Rolle, weil sie viele Szenen auch charakterisiert. Wie hast du das empfunden? War das für dich gut so oder stand es teilweise zu viel im Vordergrund? War das zu lange? War die Musik immer passend? Wie hast du das empfunden mit der Musik?
Also ich fand sie sehr, sehr gut gewählt. Es hat dadurch in einigen Szenen auch für eine gewisse Komik natürlich gesorgt, aber nie zufällig, sondern wirklich gewollt. Die Musik hat auf jeden Fall sehr gute Akzente, finde ich, gesetzt. War für mich nicht ganz so überraschend, dass so viel Musik vorkommt, denn einer der Producer ist eben Gerard Way, Sänger der ehemaligen Band My Chemical Romance und ich glaube auch Mitautor oder eben Autor der Comic-Vorlage oder Graphic-Novel-Vorlage. Und da liegt das, finde ich, irgendwie schon nahe. Und das macht das Ganze dann auch wiederum sehr rund auf jeden Fall. Dass da diese Musikkomponente auf jeden Fall sehr stark vertreten ist, finde ich sehr gut. Und ich fand es jetzt, ich glaube, in keiner Szene wirklich übertrieben oder auch nicht zu viel, sondern irgendwie tatsächlich richtig. Und ich finde, das hat so noch, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so viele Superhelden-Serien gesehen, aber ich glaube, keine andere Serie an sich hat so viel mit Musik vielleicht gearbeitet, um eben Akzente und Atmosphäre zu erschaffen. Akzente zu setzen, so.
Ich würde es am ehesten noch mit Luke Cage vergleichen. Bei dem spielt Musik immer eine große Rolle in jeder Staffel. Da heißt fast jede Folge wie ein ganz ikonisches Lied zum Beispiel. Und die Musik drin vorkommt, spiegelt so ein bisschen auch die Handlung, die gerade passiert, wieder. Wenn man einen Vergleich machen würde, dann am ehesten damit, was den Einsatz von Musik angeht. Weil da spielt ja auch viel in einem Musikclub. Und da sieht man fast jede Folge irgendwo eine Künstlerin auftreten. Aber es passiert auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist halt viel mehr im Vordergrund. Man sieht eben die Person auftreten. Und das ist alles sehr, sehr deutlich. Bei Umbrella Academy ist es auch nicht subtil, möchte ich sagen. Aber es ist halt anders in die Sache eingewoben. Dadurch, dass es halt eher irgendwie so am Rande passiert, aber dann sich in den Vordergrund schiebt für einen Moment und dann wieder zurückgeht. Aber es ist jetzt nicht so, es spiegelt nicht so sehr die Handlung wider, sondern eher einzelne Momente und Gefühle, sage ich mal, als irgendwie ein Spiegel dafür zu sein. Ich denke auch, dass Gerard Way da viel, viel Einfluss hatte, der zusammen mit Gabriel Barr die Vorlage bei Dark Horse im Original und im Deutschen bei Crosscult erschienen ist. Der hat da, glaube ich, einen großen Einfluss drauf, weil der einfach sein Leben lang Musik gemacht hat. Der ist jetzt momentan, wenn dann noch als Solomusiker unterwegs, schreibt aber vor allem gerade Comics. Der hat für DC hat er den Young Animal den Unterverlag, das Sublabel, vor ein paar Jahren wieder gegründet bzw. aus der Versenkung gehoben, hat da gerade die schrägen Charaktere und Figuren rausgeholt und die ein paar Jahre laufen lassen. Die sind jetzt mittlerweile größtenteils fertiggeschrieben. Und jetzt schreibt er tatsächlich Umbrella Academy aktuell weiter, weil eigentlich waren das zwei eigenständige Sammelbände, die damit dann auch vorbei waren. Dann waren jetzt bestimmt so 5 bis 10, fast 10 Jahre Pause. Und jetzt, passend zur Serie, führt er diese Sache weiter. Habe ich noch nicht gelesen, bin gespannt, ob er das nochmal kann oder hinkriegt, das jetzt auch nochmal interessant zu halten, weil eigentlich waren die Geschichten schon ganz rund. Mhm. Und sie unterscheiden sich auch in einigen Punkten von der Serie. Da können wir dann immer so im Laufe der Spoiler-Part vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, ist jetzt nicht so wichtig für die Serie selbst. Was ich interessant finde, ist, dass er Umbrella Academy sehr stark an Doom Patrol orientiert hat, die auch so ein bisschen eine schräge Heldentruppe ist bei DC, die jetzt auch gerade ihre eigene Serie bekommen hat. Ich habe sie noch nicht gesehen, wird bestimmt mal interessant, wenn ich das demnächst vielleicht mal gucke, dann zu sehen, wie die Vorlage mit der Inspiration so im Vergleich steht. Aber wir bleiben mal bei Umbrella Academy. Was würdest du denn sagen, so ist neben dieser familiären Sache, was sind denn so die Hauptthemen der einzelnen Figuren vielleicht oder die Hauptthemen, die diese Serie so verarbeiten möchte? Was ist dir da aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall denke ich mal, dass man sein persönliches Trauma, sag ich mal, überwinden kann oder möchte und dass auch eben ganz unterschiedliche Charaktere immer noch trotz nach all der Jahre der Trennung einfach wieder zusammenfinden können, dass man wieder einen gemeinsamen Nenner finden kann, aber auch, dass eben jeder einzelne Charaktere durch seine Kraft und durch seine Geschichte, eben da werden ganz viele Themen angesprochen, wie zum Beispiel, dass man innerhalb der Familie ausgeschlossen wird, diese Ausgrenzung, psychologische Ausgrenzung auch, und dass man dieser Charakter, eben Nummer 7 in dem Falle, ein Leben lang damit zu kämpfen hatte, dass sie einfach ordinär und ohne Kräfte eben zurechtkommen musste. Dann gibt es dann einen Charakter, der dann eben ein Junkie ist, drogenabhängig, der sich eben in die Drogen geflüchtet hat, um sein Trauma eben zu überwinden aus der Kindheit. Er ist dann auch noch homosexuell. Das spielt dann auch nochmal vielleicht eine Rolle, weiß ich nicht. Wobei, es wird nicht so stark thematisiert, was ich sehr gut finde. Also es wird nicht so drauf rumgeritten, sondern mehr auf seine Drogenabhängigkeit. Dann das, ist eben ganz unterschiedlich, würde ich jetzt behaupten.
Ja, ich finde auch, dass generell so die Themen Verantwortung und Verantwortungsgefühl und was bedeutet es eigentlich, eine Familie zu sein, und reicht es schon zu sagen, wir sind eine Familie und dann ist alles gut, oder muss man eben auch daran arbeiten, eine Familie zu sein, und was bedeutet das, wenn man vor allem so viel unterschiedliche Geschwister hat, ist auf jeden Fall auch ein Thema. Es gibt auch eine Figur, die Figur der Nummer 5, die auch als einziger keinen anderen Namen hat. Die anderen haben sich im Laufe ihres Lebens ja noch irgendwelche Namen gegeben, die jetzt keine Superhelden-Alias sind. Also eigentlich haben die alle noch irgendwie so ein anderes Alias bekommen, was aber in der Serie nicht so vorkommt. Also Space Boy und The Kraken und so weiter. Aber alle anderen haben sich irgendwie mal so normale Vornamen gegeben. Luther, Vanya und so weiter. Nur Nummer 5 nicht, weil der war halt weg. Und Der ist die komplexeste Figur, meiner Meinung nach. Und da finde ich es auch schwierig zu sagen, was an der Figur so ein bisschen erzählt werden soll. Aber ich finde, es hat so ein bisschen was damit zu tun, wie man gerade bei ihm, glaube ich, ist so dieses, ich möchte die Welt verbessern, ich möchte die Welt ändern, bei ihm ist es die Welt retten. wie kann man das machen als Einzelperson, diese Last, die man auf den Schultern hat, finde ich, ist da ein Punkt. Und wenn man es jetzt dramatisch sagen will, welche Opfer muss man bringen, beziehungsweise wie weit würdest du gehen? Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr interessanter und aktueller Plot, gerade wenn es darum geht, so jetzt mit Klimawandel und politische Verantwortung, finde ich, ist dieses, was kann ich als einzelne Person eigentlich tun und wie viel Einfluss habe ich eigentlich, wird an der Figur, finde ich, relativ gut erzählt.
Ja, richtig, genau. Genau, ja, und Verlust ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema in der Serie, würde ich auch sagen. Einfach weil jeder mit seinem eigenen Verlust, jeder hat irgendwo einen Verlust erlitten, jeder muss damit klarkommen. Der eine hat, klar, der größte Verlust oder der offensichtlichste Verlust ist eben diese Vaterfigur in dem Falle, aber es gibt unzählige Verluste innerhalb der Serie, finde ich. Und egal, ob es jetzt ein Mensch ist, ob es jetzt, weiß ich nicht, der Verlust eines Wertes oder eines Glaubens oder was auch immer ist, einer Denkweise oder so. Also jeder hat damit zu kämpfen auf jeden Fall. Und jeder Charakter hat, wie ich finde, auch einen sehr starken Kampf mit sich selber und mit den anderen Charakteren eben zusammen, aber auch einen Kampf, den er in sich selber eben austragen muss. Eben, ne?
Wie gut das funktioniert, können wir ja gleich noch besprechen. Jetzt klingt das ziemlich so, als wäre die Serie ja doch sehr düster, depressiv, anstrengend, aber sie macht ja trotzdem auch unglaublich Spaß, finde ich.
Ja, total.
Was ist das Geheimnis?
Ja, schwierig. Ich glaube, die Mischung macht's irgendwie. Also, dass man eben nicht nur diese düsteren Passagen hat, sondern dass es jederzeit immer wieder aufgelockert wird durch echt gut choreografierte Action-Szenen, dass man eine gewisse Spur von Witz, aber nicht zu viel Witz hat. Also es wirkt nirgendwo lächerlich, in keinster Weise irgendwie. Und wie gesagt, eben auch die Musik natürlich, die wir eben schon angesprochen haben. Und es wirkt irgendwie frisch. Auch wenn es, wenn es diese Themen eben schon oft gab, aber trotzdem wirkt diese Serie irgendwo frisch und überraschend auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich glaube, es hat wirklich auch damit zu tun, dass gerade die Dialoge unter den einzelnen Figuren immer wieder so ein bisschen Witzigkeit versprühen, ohne jetzt diese Marvel-One-Liner-Schlagabtausch-Sachen zu sein.
Richtig.
Wo man irgendwie so haha machen kann oder so, sondern es ist eher so, der Umgang der Figuren miteinander ist manchmal einfach witzig, die Figuren selbst verhalten sich in manchen Situationen einfach absurd und das macht das Ganze irgendwie dann doch ganz unterhaltsam. Was man dazu sagen sollte, ist, dass die ersten paar Folgen Zeit brauchen, also das nimmt sich die Serie eben, weil sie eine Netflix-Produktion ist und nicht im linearen Fernsehen läuft, muss sie halt nicht schon in den ersten 2 Folgen total auf die Tube drücken. Das finde ich ganz, interessant und angenehm, dass man so ein bisschen Zeit bekommt, in die Welt eingeführt wird und so ein bisschen schon langsam ein Gefühl dafür bekommt, welcher Charakter vielleicht wie sein könnte. Ohne dass schon zu viel verraten wird, ohne dass schon zu viel Foreshadowing betrieben wird. Es wird natürlich, der große Plot wird schon aufgemacht in der ersten Folge, aber es dauert eine ganze Weile, bis alles so ins Rollen kommt. Und ich finde, das ist auch eher was die Serie gut macht. Und ich finde auch, die Episodenanzahl ist genau richtig. Also es ist, ich finde, es ist keine Folge zu viel drin.
Richtig. Also genau das finde ich auch, ist so dieses, ja, was heißt anspruchsvoll? Es ist jetzt keine, man muss jetzt nicht wirklich, das ist jetzt kein Überlevel oder so weiter. Also man muss jetzt nicht besonders, was heißt jetzt intelligent, klingt immer doof, ne? Aber man muss nicht so ein gewisses Repertoire mitbringen, um diese Serie verstehen zu können. Aber ich finde, das macht die Serie aber auch deutlich interessanter als andere Serien eben.
Ich denke, es ist jetzt, also wir haben, ich glaube, wir müssen jetzt so langsam in den Spoiler-Part übergehen, weil die anderen Sachen sind dann alle doch schon sehr auf einzelne Szenen und Storyverläufe bezogen. Was wir auf jeden Fall für den Nicht-Spoiler-Part abschließend sagen können, ist, dass es eine andere Art von Heldenserie ist. Es ist nicht die typische Superheldenserie, die haben alle keine irgendwelchen Superhelden-Outfits mit shiny Capes oder so. Und die Fähigkeiten, die haben, sind auch nicht total übertrieben. Keiner kann Laser aus den Augen schießen oder rumfliegen oder so. Sondern das sind alles noch sehr, sehr bodenständige oder so glaubwürdigere Fähigkeiten. Also wenn man das mal so abzählt, der eine ist halt ziemlich stark, sag ich mal. Einfach die andere Figur, die hat den Spitznamen Rumor, die kann halt Leute dazu bringen, Dinge zu tun, indem sie sagt, ich habe ein Gerücht gehört, das, und alles, was danach kommt, ist dann so ein bisschen so Gehirnmanipulation, sag ich mal. Genau. Eine Figur kann, also Nummer 5 kann, wie gesagt, durch Raum und Zeit reisen, aber auch nicht unendlich viel, also es ist auch sehr begrenzt alles noch. Diego kann mit Messern werfen und die quasi steuern, also er kann so ein bisschen wie ferngesteuerte Messerwurfkünste. Und Klaus kann Tote sehen und mit ihnen kommunizieren, das ist so das Ausgangsding. Eine Figur der Familie ist verstorben, da wird man erfährt man dann erst gegen Ende relativ ein bisschen mehr davon. Und dann ist halt noch Vanya, die Nummer 7, die keine Fähigkeiten hat.
Genau. Hält sich also alles im Rahmen. Genau. Und ich finde auch, das Gute ist, dass diese Fähigkeiten nicht so im Vordergrund stehen. Also nicht, diese Fähigkeiten sind nicht unbedingt, so prägnant, dass man sagen müsste, oh ja, jetzt wird wieder 10-mal diese gleiche Kraft eingesetzt. Also ich finde, es hält sich alles so in einer guten Waage.
Ja, genau. Also die Actionsequenzen sind zwar gut gestreut, aber es wird nicht jede Actionsequenz mit diesen Fähigkeiten gelöst, sag ich mal. Ja, ich glaube, das macht das Ganze auch irgendwie bodenständiger und weniger übertrieben und dadurch glaubwürdiger. Also wenn das jetzt für euch gut klingt und ihr Bock habt auf so eine, ich sag mal, halbwegs intelligente Superhelden-Serie, die ein bisschen anders ist, die aber auch einfach gut unterhält, dann würde ich euch Umbrella Academy ans Herz legen. Oder was würdest du sagen, für wen könnte das interessant sein?
Ich denke schon, dass diese Serie eine breite Masse ansprechen könnte. Dadurch, dass einfach so viele Charaktere auch bedient werden und gezeigt werden. Und deswegen denke ich schon, dass da einige Leute dran Spaß haben könnten, würde ich auch sagen. Also, dass man es ruhig auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der durch auf klar, auch Superhelden natürlich stehen, aber auch eine sehr gut durchdachte Handlung eben auch versucht.
Also es ist nicht so nischig wie jetzt die Marvel- oder DC-Serien, sag ich mal, wo man auch irgendwie das ganze Universum schon kennen muss, um alles zu verstehen, sondern es ist eine eigenständige Serie, die bei Null anfängt, wo man kein Vorwissen mitbringen muss. Und deswegen glaube ich, ist das auch ganz, ganz gut geeignet für Leute, die da vielleicht mal reingucken wollen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in das Spoiler-Territorium. Mhm. Ab jetzt wird heftig gespoilert bis zum großen Finale der Serie. Deswegen Achtung, Achtung, jetzt geht's los. Ja, was hat dich denn, welcher Storystrang hat dich denn am meisten überrascht am Ende?
Überrascht? Gute Frage. Also, wer Mr. Peabody am Ende ist, das war mir eigentlich dann, es wurde aber auch gewollt recht früh klar, ne? Also, dass da irgendwas gezeigt wurde. Ich glaube, da wurden einige Sachen angedeutet, deswegen kam das jetzt nicht ganz so überraschend. Dass Vanya am Ende dann doch Kräfte hat, kam auch nicht ganz überraschend. Mhm. Ich denke, damit kann man auch von Anfang an rechnen, dass dieser Charakter noch mehr in sich verborgen hält, als man am Anfang denkt. Überraschend, gute Frage. Ich fand, glaube ich, einfach, dass dieses Ausmaß von Vanyas Kräften einfach, das kam dann doch am Ende überraschend, dass sie einfach so komplett, wer dann eben am Ende der Übeltäter, sage ich jetzt mal, ist, das kam dann doch schon ziemlich überraschend. Mhm. Ne? Also man wurde dann natürlich schnell auf eine gewisse Fährte gelenkt. Wer wird diesen Weltuntergang hervorrufen? Mhm. Wer muss gejagt werden? Wer muss beschützt werden? Und so weiter. Aber welche Wendungen das alles genommen hat und welche Details eigentlich am Ende dann doch für den Ausgang dieser ersten Staffel verantwortlich ist, dann das ist dann schon sehr interessant und sehr überraschend gewesen.
Ich bin auch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Dadurch, dass ich die Comicvorlage ja kenne, war für mich fast alles schon vorher klar. Aber für mich war dann interessant zu sehen, wie sie mit den einzelnen Figuren dann andere Wege gehen. Zum Beispiel hat in der Comicvorlage Klaus von Anfang an sein volles Potenzial an Fähigkeiten, kann sogar in der Luft schweben.
Verrückt.
Also der hat viel, viel krassere Fähigkeiten und ist von Anfang an auch total zen. Da ist nichts von Drogenabhängigkeit zu sehen. Also das fand ich dann interessant zu sehen, ab welchem Zeitpunkt er wie damit umgehen lernt und sich seinen Dämonen tatsächlich auch stellt. Das fand ich wirklich so mit den schönsten Plot. Ja. Ich fand's interessant, was sie mit dem Rumor-Luther-Plot gemacht haben, weil den gibt's so im Comic auch nicht. Wobei das ist so für mich auch so ein bisschen mit der kritischste Plotverlauf, weil zwischen den beiden ja so eine Art inzestuöse Liebesgeschichte aufgemacht wird. Auch wenn sie jetzt rein physisch vielleicht nicht verwandt sind, sind sie ja als Geschwister aufgewachsen und hatten ja schon von Teenager-Zeitalter an Gefühle füreinander. Wie bewertest du das? Denn ich bin mir da echt unsicher, was heißt das jetzt für die Serie? Also sagen die jetzt, egal in welchem Verhältnis man miteinander steht, Liebe ist Liebe? Oder siehst du da auch irgendwo nochmal, dass da eine Grenze ist? Weil ich meine, du hast ja da nochmal zwischen den beiden auch so eine ausführliche Tanzszene.
Mhm.
Aber es geht ja nicht so weit, dass die zum Beispiel Sex miteinander haben.
Nee.
Es wird am Ende meiner Meinung nach ja sehr offen gelassen. Und deswegen bin ich gespannt, wie das in der zweiten Staffel weitergeht. Aber wie hast du das empfunden? War das für dich so, die sind noch Geschwister? Oder hast du eher gesagt, schön. Wie war das für dich?
Also, ja, ich hatte da auch sehr gemischte Gefühle einfach, weil ich finde, zum Geschwisterdasein gehört nicht nur diese Blutsverwandtschaft, diese Komponente eben, sondern ich finde, Geschwisterdasein ist auch so eine sehr psychologische Sache und psychologische Verbundenheit. Was ich aber ganz gut finde in dem Fall ist, dass eben Luther und Allison so richtig unterschiedlich sind. Also man würde natürlich niemals auf die Idee kommen, dass das Geschwister sind, weil die sind nicht nur körperlich, sondern auch, weiß ich nicht, von der Hautfarbe und aber auch vom Charakter her sehr unterschiedlich. Deswegen finde ich, die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Und deswegen finde ich es auch schon wieder in Ordnung. Ich fand diese Szene tatsächlich eigentlich ganz süß und habe mich mega geärgert, als dann die Zeit zurückgedreht wurde. Ich habe dann gedacht, nein, das könnt ihr doch jetzt nicht machen, Mensch. Nee, aber dass dann doch recht distanziert zwischen den beiden geblieben ist, nach diesem Zurückspulen der Zeit, finde ich dann wiederum ganz gut. Also man hatte so seinen Moment, wo man dachte, oh nein, wie süß, ist ja ganz schön. Aber danach ist es ja recht relativ distanziert geblieben.
Genau.
Also und die sind sich nicht weiter näher gekommen.
Ja, ich denke auch dadurch, dass sie es dann am Ende wieder umgedreht haben, sagt die Serie auch eher eindeutig, es ist ein schöner Headcanon, eine schöne Fanfiction, aber sollte nicht so sein.
Genau.
Ich glaube, da positioniert sich die Serie dann doch ganz, ganz deutlich.
Denke ich auch. Ist ganz gut gelöst eigentlich.
Ich fand auch, was ich immer wieder interessant fand, war die Beziehung zwischen Vanya und Allison als Schwestern. Die wirklich, da hat man wirklich gemerkt, dass da die stärkste Verbindung da ist, dass Vanya immer aufgeschaut hat zu Allison als große Schwester quasi. Und dass sie auch immer die Person war, mit der sie am offensten reden konnte.
Mm.
Und gleichzeitig hat man gesehen, dass Allison schon so auch sehr im Konflikt ist, wie sie damit umgehen soll. Der einerseits so ein bisschen Beschützerding ist, aber andererseits kann sie auch nicht recht Vanya ihr eigenes Leben leben lassen. Obwohl sie sich ja auch jahrelang nicht gesehen haben. Also man kann Vanyas Verlauf auch völlig verstehen, finde ich, dass sie so am Anfang, wenn sie noch selber so unsicher ist, sich noch ein bisschen mehr davon beeinflussen lässt, aber je mehr Einfluss ihr Leonard, der sie ja Stück für Stück immer weiter manipuliert, hat, dass sie sich dann auch von Allison versucht zu emanzipieren, was ja eigentlich nichts Schlimmes ist, aber dann zu diesem katastrophalen Ende führt. Also das fand ich eine sehr interessante Story-Entwicklung.
Ja, total. Einfach, dass Allison hat auch immer ungewollt, sie war die große Schwester in dem Fall, obwohl sie alle gleich alt sind, aber ich glaube, Allison hat sich immer in ihrer Rolle als große Schwester gesehen, einfach weil sie Vanya immer in jeder ekliger Hinsicht überlegen war. Allison hatte Kräfte, Vanya nicht, beziehungsweise Vanyas Kräfte wurden ja zurückgehalten in dem Falle. Also niemand wusste, was für Kräfte überhaupt in dieser kleinen Person quasi stecken, in dieser stillen Person. Aber Allison hat sich immer ihr überlegen gefühlt und hatte dann immer das Gefühl, denke ich, sie vielleicht auch ein Stück weit beschützen zu müssen. Ich weiß es nicht. Und ja, das ist dann in der 8. Folge dann eben komplett umgeschlagen. Und das war dann schon auch sehr überraschend. Also das Ende von Episode 8 hat mich dann doch sehr überrascht.
Ja,
also,
ja, ja.
Wie es dann umgeschlagen ist.
Es eskaliert dann wirklich sehr, sehr schnell.
Ja, und katastrophal.
Und katastrophal. Und man sitzt dann erstmal völlig geschockt da. Also wenn ihr die Serie jetzt schon gesehen habt, wisst ihr ja, dass Vanya Allison mit dem Violinbogen den Hals durchschneidet. Mhm. Und dadurch wird erstmal denkt man, okay, stirbt sie jetzt oder was? Mhm. Weil Allison ja schon so auch eine der Sympathieträgerinnen in dieser Truppe ist.
Ja.
Auch wenn sie bei weitem nicht frei von problematischen Entscheidungen ist, ist das ja schon so ein ziemlicher Schock. Man ist dann schon so ein bisschen erleichtert, dass sie es überlebt.
Ja, genau. Sie ist ja schon so einer der Punkte, der Ankerpunkte dieser Geschwister, denke ich. Also sie ist die, glaube ich, einige Geschwister auch zusammenhält. Ich glaube, ohne sie wären einige schnell getrennte Wege wieder gegangen.
Ja.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Ja, während Luther und Diego ja immer so sich keifen und kabbeln, wer jetzt denn der wahre Anführer des Teams ist, ist die heimliche Anführerin eigentlich ja Allison.
Genau.
Weil sie dieser Zusammenhalt ist. Obwohl sie ja, ich glaube, sie, ich weiß nicht, sagt sie zu Vanya, irgendwer sagt zu Vanya, dass sie the glue is that keeps the family together, so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, das passiert irgendwann mal, aber natürlich ist sie das eigentlich selber. Deswegen war das natürlich schon auch besonders krass. Und ich meine, aber auf der anderen Seite kann man ja auch Vanyas Gefühlsausbruch verstehen, dass sie so dermaßen enttäuscht und verletzt ist, dass es ausgerechnet die eine Person war, zu der sie immer aufgeblickt hat, zu der sie immer gedacht hat, egal was passiert, da kann ich mich voll drauf verlassen, dass sie zu mir steht, dass Allison diejenige war, die sie quasi ihre Kräfte hat vergessen lassen.
Genau.
Das finde ich, das war so nachvollziehbar, dass ich, obwohl ich geschockt war, in dem Moment total verstehen kann.
Ja.
Es ist natürlich schon symbolisch ein bisschen schwierig, weil ausgerechnet der einzigen Woman of Color in dem ganzen Cast von Superhelden-Seite, wir haben ja noch auf der Schurkinnen-Seite noch eine, wird dann die Stimme geklaut. Mhm. Ist natürlich so ein bisschen huch, finde ich das gut. Da ist es halt so, die Vorlage macht es auch so. Aber in der Vorlage ist sie keine Woman of Color. Das bedeutet, eigentlich ist es ja gut, dass sie versucht haben, den Cast zu diversifizieren, indem sie eine Woman of Color aus ihr gemacht haben. Andererseits haben sie natürlich dadurch, weil sie da bei dieser Storyline geblieben sind, eben diese Problematik reingebracht, dass man der einzigen schwarzen Frau, die in dem Team ist, die Stimme so quasi wegnimmt. Das ist ja auch so ein bisschen eine Trope, die passiert. Aber ich finde, sie haben es trotzdem rumgerissen, weil sie ja dadurch, dass sie dann ihre Sachen, die sie sagen will, halt aufschreiben kann und die immer noch Gewicht haben, das haben sie das gut gerettet, sage ich mal.
Genau. Kann natürlich auch so ein bisschen symbolisch für die heutige Zeit sein, finde ich, dass gerade der schwarzen Person, vor allem der schwarzen Frau oder der farbigen Frau, eben dann eben die Stimme einfach gewaltvoll genommen wird. Ne? Kann natürlich auch ein symbolisches Bild sein, wenn es so gewollt ist. Ich würde jetzt einfach auch mal behaupten, dass nichts zufällig ist. Kann man einfach mal von ausgehen, ne? Als, weiß ich nicht, in den Medien passiert ja nichts zufällig. Also,
ja,
ob die
vor
sich jetzt
allem
darüber
bei,
große
bei
Gedanken gemacht haben, weiß man nicht, aber man muss es auf jeden Fall in Betracht ziehen, würde ich sagen.
Ich glaube schon. Also die Serie macht so viel durch Metaphern und da würde mich wundern, wenn das nicht auch mit drin steckt. Weil wir es gerade sagen, wir haben ja noch eine andere Woman of Color drin. Mary J. Blige spielt mit. Die Musikerin spielt Chacha, eine der Auftragsagentinnen, Killerinnen der Zeit, des Zeitkomitees oder wie es auch immer im Deutschen heißt, ich weiß es nicht. Mhm. Und die Rolle finde ich auch extrem cool, muss ich sagen.
Mega. Mega. Ich habe auch erst nicht gedacht, ich wusste halt nicht, dass sie Schauspieler hat, aber man hat ja auch, also ich persönlich habe natürlich schon ewig nichts mehr von Mary J. Blige gehört. Andere Kreise vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber fand ich mega cool auf jeden Fall. Und sie war eine richtig coole, taffe Lady. Also ich fand es richtig gut, dass sie auch der taffe Part in diesem Duo Hazel Chacha ist, auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich vielleicht auch zuerst gedacht, dass sie Hazel ist und er Chacha und keine Ahnung, das war am Anfang ja gar nicht so klar, aber finde ich richtig gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also sie als alleine hat schon einen super Charakter und ist auch nicht total eindimensional. Sie ist jetzt nicht nur die taffe, krasse Lady, sondern sie hat auch emotional, sie hat innere Konflikte und so, aber sie lässt sich halt auch nicht unterbuttern, weiß, was sie will und ist nicht abhängig von irgendjemandem. Das fand ich auch gut gemacht und ich fand auch wirklich die Chemie zwischen ihr und Hazel, gespielt von Cameron Britton, als ziemlich krasse Auftragsagenten, Killer, war schon echt, das hat Spaß gemacht. Am Anfang waren sie ja eher so einfach nur die rücksichtslosen Killer. Und je mehr man von denen gesehen hat, desto mehr war das Ganze auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich sie ihren Job auch so bewerten. Auch da ist natürlich viel Symbolik drin für Leute, die in irgendwelchen Jobs sind, die sehr obrigkeitstreu sind, sag ich mal so, im weitesten Sinne. Und Hazel hat ja da noch diesen Love Interest Plot drin, was ich dann auch ganz nett fand.
Das war so süß.
Ja, ich fand es einfach auch so süß, mal einen Love Plot mit älteren Leuten drin zu haben.
Ich fand es auch irgendwo wichtig, einfach, dass auch mal eine viel ältere Frau, also die war ja locker 20 Jahre älter als er, kennengelernt hat. Es war am Anfang, dachte man so, huh, okay, aber es war einfach so süß gemacht und wirklich sehr respektvoll und sehr schön auf jeden Fall, diese Geschichte mit diesen beiden Charakteren, dass vor allem auch Hazel natürlich der weichere Part in diesem Duo Hazel Chacha ist, fand ich auch natürlich sehr gut. Also einfach, dass da gebrochen wird natürlich mit diesen harter Mann, weiche Frau und so weiter, diese Klischees, einfach, dass da auch diese Toxic Masculinity einfach nochmal so ein bisschen gebrochen wird, finde ich einfach sehr schön.
Genau. Fand ich super, fand ich richtig gut.
Und auch wichtig und natürlich.
Total wichtig. Ich finde es auch toll, wie das immer wieder in die Handlung eingeflochten wurde und hat eben die Serie zusätzlich nochmal interessanter gemacht, weil abseits eben von dieser Hauptplot mit der Familie eben nochmal andere Nebenschauplätze aufgemacht werden, die auch wieder andere Thematiken haben und das Ganze irgendwie bereichert haben. Und über die beiden kommen wir natürlich jetzt nochmal zu dieser großen Organisation im Hintergrund. Und das meinte ich vorher, da gibt es noch eine Schauspielerin, die auch sehr, das fand ich sehr cool, hätte ich nicht mit gerechnet, die man eigentlich eher aus so Dramaserien, so Arztserien kennt. Hab gerade ihren Namen leider nicht parat.
Kate Walsh meine ich.
Kate Walsh, genau. Kate Walsh, die als Handler. Ich hatte erst gedacht, es ist die eine Schauspielerin, die immer bei David Lynch mitmacht und die jetzt auch in Star Wars war, weil sie eine ähnliche Frisur hatte. Aber es ist Kate Walsh und die spielt völlig eine andere Rolle als Handler für dieses Komitee, die quasi schaut, dass das alles in Ordnung ist und bleibt, aber eben auch überhaupt keine Rücksicht auf persönliche Schicksale irgendwie legt und man weiß nicht genau, was wirklich dahinter steckt so. Auch am Ende, finde ich, bleiben halt viele Fragen offen.
Ja.
Aber ich fand's gerade im Bezug auf den Plot von Number 5 schon wichtig, da nochmal drauf einzugehen.
Ja, ich fand's auch gut, dass diese Organisation an sich auch gezeigt wurde und auch vorgestellt wurde, weil das war einfach ein so komplexes also ich konnte mir darunter nichts vorstellen, als Nummer 5 eben noch davon erzählt hat oder als er davon erzählt hat, was er so getrieben hat, weiß ich nicht. Und Ich fand es dann auch super, als sie dann aufgetaucht ist. Ich war erstmal überrascht. So, nein, wie cool. Es ist Kate Walsh. Richtig cool. Richtig cooler Charakter auf jeden Fall. Man muss sie so ein bisschen hassen. ihre Charakter auf jeden Fall ist natürlich auch gewollt. Aber dass sie so mehr oder weniger einer der Bösewichte ist, finde ich richtig cool gemacht auf jeden Fall. Und dass diese Organisation eben auch in ihrem Aufbau und so weiter auch vorgestellt wird, fand ich auch ganz gut, weil ich glaube, sonst wäre es einfach zu komplex und zu, ich weiß nicht, zu, ja, man hätte es gar nicht sich irgendwie vorstellen können, auf jeden Fall.
Ja, es wäre zu undurchsichtig gewesen und zu
Genau.
viel im Wagen. Aber gleichzeitig hat es nur genau so viel erklärt, finde ich, dass es gereicht hat. Weil, ich meine,
Richtig.
Zeitreisen ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn die Leute versuchen, Zeitreisen zu erklären. Das macht die Serie ja nicht. Sie
Nee.
nutzt einfach nur die Zeitreise und schaut, was man damit machen kann. Und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Und das bringt uns tatsächlich zu meinem Helden dieser Serie, nämlich Number 5.
Oh ja.
Weil einfach dieser Jungdarsteller, Aidan Gallagher, diesen Charakter, diese Figur so unglaublich gut spielt,
Der ist
das hätte
so
ich im
gut.
Leben nicht gedacht.
Der ist so gut, der Junge. Ich habe echt gedacht, meine Güte, wieso bist du so gut? Ich habe da natürlich auch mal kurz recherchiert oder mal ein bisschen geguckt. Boah, woher kennt man den vielleicht? Der Junge war einfach mal vorher auf dem Disney Channel aktiv und hat eine Kinderserie namens, wie hieß die? Ricky, Dicky und keine Ahnung was, so eine richtig, richtig Klischee-Disney-Serie wie Hannah Montana und Co. hat er einfach mitgespielt. Ich glaube, vorher hatte man ihn gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, das war so das, was ich gefunden habe. Und das ist ja völlig konträr zu dem, was er jetzt gemacht hat in The Umbrella
Oh
Academy.
ja.
Finde ich aber umso besser natürlich, dass er spricht eigentlich für ihn, dass er das einfach so grandios hinlegt und einfach diesen Charakter Nummer 5, der ja einfach mit einer der komplexesten Charaktere ist, weil er eben in diesem 13-jährigen Körper auf einmal wieder steckt und er ist aber viele, viele Jahre älter als seine Geschwister, einfach dadurch, dass er eben in der Zeit gesprungen ist und dort eben viele Jahre gefangen war und dann eben noch einige Jahre für diese Organisation gearbeitet hat als Auftragskiller und dann eben wieder zurückgekehrt ist zu seinen Geschwistern, aber dann eben wieder nicht mehr 50, 60 ist, sondern eben wieder 13. Ja, und das dann eben diesen verbitterten alten Mann in einem jungen Körper zu spielen, ist einfach richtig gut gemacht. Richtig gut gelungen.
Ja, also erstmal Glückwunsch zu diesem Casting. Wer immer ihn gewählt hat, hatte
Ja.
wirklich, wirklich ein gutes Händchen. Und ja, ich bin so beeindruckt, dass jemand, der so jung ist, das so glaubwürdig spielt, weil am Anfang kommt er halt so als der leicht arrogante Junge rüber und man weiß nicht,
Richtig.
woher diese Attitüde kommt. Und wenn dann Stück für Stück aufgedröselt wird, woher das kommt, was er für ein Leben eigentlich schon gelebt hat und als über 50-Jähriger dann wieder zurückkommt und die anderen in ihm aber auch immer nur noch das Kind sehen, weil sie ihn ja nicht anders kennen. Also da sind so viele, es ist so ein komplexer Charakter und da stecken so viele Sachen drin und er ist auch so tragisch gleichzeitig, wenn man dann
Ja.
halt sieht, wie er als letzter Mensch mehr oder weniger erstmal jahrelang überlebt, indem er sich so seine eigene eigene Liebesbeziehung imaginiert und die
Ja.
dann aber eben auch nicht loslassen kann bis zum Schluss. Am Anfang ist es ja so ein bisschen befremdlich, wenn er sich die Puppe
Oh
wiederholt
ja.
im Einkaufszentrum.
Ja.
Aber je länger das passiert, desto mehr finde ich auch auf Zuschauerschaft, also auch auf meiner Seite her, habe ich akzeptiert, dass das halt keine weirde Beziehung ist, sondern einfach eine notwendige Beziehung
Eben.
war für ihn.
Ich glaube, sonst wäre der einfach zugrunde gegangen, kaputt gegangen, wäre verrückt geworden, denke ich.
Genau.
Es war
Und
ja so seine Flucht, sage ich mal, weil er war der letzte Mensch auf der Erde in dem Sinne. Die Welt ist untergegangen. Er ist nach dem Weltuntergang ja in der Zeit quasi reingesprungen und alles war zerstört. Seine Geschwister hat er tot aufgefunden. Er hat sie in den Trümmern liegen sehen. Ja, und da war das einfach das Naheliegendste in dem Falle, dass er sich eine Bezugsperson in Form einer Puppe, einer Schaufensterpuppe eben gesucht hat.
Ja, vor allem muss man ja auch sagen, er ist ja als Teenager in diese Situation reingekommen. Es ist ja nicht so, dass er als Erwachsener dann der letzte Mensch der Welt war, sondern als Teenager. Und
Stimmt.
da brauchst du noch viel mehr irgendwie Bezugspersonen, mit denen du irgendwie klarkommst. Dementsprechend finde ich das auch völlig, also völlig nachvollziehbar. Und wie gesagt, die Schauspielerleistung ist halt wirklich toll, weil der, wie der auch innerhalb von Sekunden von so lalalala in Bierernst total fies und also unglaublich, unglaublich, wie das, was da auch für ein schauspielerisches Talent drin steckt, was man ja jetzt von Leuten, die beim Disney Channel anfangen, nicht unbedingt immer so vermuten würde.
Nicht unbedingt, nein. Und dann auch noch dieses schöne, arrogante Gesicht, das ist einfach so richtig gut von ihm. Also ich mochte ihn direkt von Anfang an am liebsten tatsächlich. Also er war direkt so mein Lieblingscharakter. Da sind dann natürlich noch andere hinzugekommen vielleicht. Also ich finde Klaus auch super, wie er sich entwickelt hat in dieser Serie. Einfach richtig gut. Aber ja, Nummer 5 ist, da hat mein Herz doch auch, weil das ein Kind ist, hat mein Herz direkt höher geschlagen, weil... Ja, dieser Charakter einfach so toll ist.
Es ist auf jeden Fall so ein bisschen seltsam für als erwachsener Mensch dann irgendwie so eine Sympathie für diesen Figur zu entwickeln, weil du jetzt überhaupt, man weiß überhaupt nicht, wie man seine eigenen Gefühle da einordnen soll, weil man sieht ein junges Kind, aber er spielt einen Erwachsenen, was fühlt man da eigentlich? Ja. Ist es süß? Ist es ein Crush? Ist es irgendwie, wow? Es ist total weird.
Richtig.
Aber dass er das eben schafft, finde ich unglaublich. Also für mich schauspielerisch absolutes Highlight.
Ja, definitiv der Beste. Also klar, die anderen sind auch mega, aber das ist einfach eine Leistung, die nicht jeder abrufen kann und die in dieser Serie einfach was Besonderes ist. Dieses Highlight eben.
Wer für mich so ein bisschen zurückfällt, aber auch einfach, weil er von der Figur her, finde ich, am wenigsten Raum bekommen hat, ist tatsächlich Diego. Der hat ja sein persönliches Beziehungstrauma ist ja das mit seiner Mutter. Also, weil die Mutter ist ja ein Roboter.
Genau, tatsächlich.
Aber, also ein Android. Und ich finde, das ist ein bisschen zu oberflächlich und geht zu schnell. Also da ist es ja so, dass er in ihr die Bezugsperson, die Mutterrolle am stärksten gebraucht hat, weil er hat wohl gestottert als Kind und sie hilft ihm, dass er das nicht mehr tut und trotzdem muss er sie dann irgendwie deaktivieren. Da wird ja auch viel in Richtung, ich glaube, Demenz soll da so ein bisschen thematisiert werden auch.
Ja.
Mit der Mutterfigur und aktive Sterbehilfe, finde ich, ist auch ganz stark drin. Aber irgendwie blieb mir das alles zu oberflächlich am Ende auch.
Ja, da hätte man auf jeden Fall mehr herausholen können. Gut, die Mutter ist jetzt auch nicht unbedingt eine tragende Rolle, aber jetzt, es geht halt um diese Kinder, um diese Superhelden. Da hat die Serie zumindest in diesen 10 Folgen nicht viel Raum für diese Mutter-Sohn-Mutter-Kind-Beziehung gehabt, leider. Da würde ich mir vielleicht noch wünschen, dass es vielleicht noch in der, ja gut, ist jetzt eher schwierig, aber dass vielleicht eine Art Rückblende in einer, dass so eine Art Rückblende vielleicht nochmal stattfindet, dass ja, ich weiß es nicht. Also es wurde nur an der Oberfläche gekratzt, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Und das ist dann ein bisschen zu kurz gekommen.
Vor allem in Verbindung mit seiner zweiten Beziehung, seiner partnerschaftlichen Liebesbeziehung mit der Polizistin, die halt dann auch relativ früh leider tatsächlich aus der Story entfernt wird, was ich auch... Das fand ich nicht so gut,
muss ich sagen,
dass die gestorben ist. Das hätte man vielleicht auch anders regeln können, dass sie nur angeschossen wird, aber überlebt oder so. Aber dass die dann gleich stirbt, das stößt mir immer noch sauer auf, muss ich sagen.
Das fand ich auch ein bisschen, dann doch ein Tacken zu viel. Also der Diego musste schon mit dem Verlust, mit dem anfänglichen Verlust seiner Mutter eben klarkommen. Sie wurde ja dann nachher wieder zusammengesetzt von Pogo, beziehungsweise also wieder repariert, wieder instand gesetzt. Aber das konnte Diego ja nicht ahnen. Und dann verliert er auch noch seine Ex-Freundin und unter tragischen Umständen. Gut, dieser Tod, der veranlasst ihn natürlich dann dazu, Chacha und Hazel eben zu suchen, aber... Ja, ich finde, das hätte auch ohne diesen Tod, wäre das so in Gang geraten, denke ich mal schon. Das wäre auch so lösbar gewesen. Also ich fand es auch ein bisschen too much. Also man hätte ruhig ein bisschen mehr von den beiden sehen können. Man hätte es auf jeden Fall Diego sehr gegönnt.
Ja, finde ich auch. Also weil er eigentlich ja auch, also der kommt ein bisschen als der Hitzkopf rüber, aber entwickelt sich dann schon so ein bisschen zu einer sympathischen Figur, finde ich. weil er eben dann doch gerade mit Klaus so ein bisschen eine Brüder. Also ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen das Gegenstück zu Vanya und Allison.
Ja.
Waren Klaus und Diego, die ja so ein bisschen engere Bande geknüpft haben, während er sich ja an Luther immer gerieben hat.
Genau.
Ja, also ich finde halt diese, es ist halt so ein klassischer Woman in the Refrigerator, also die Frau im Kühlschrank, als Motivation für den Helden Rache zu nehmen, finde ich halt, ist halt so ein alter Comic-Trope, den die Serie nicht gebraucht hätte. Und stattdessen hätte man ihm halt mehr Raum geben können für eine persönliche Entwicklung.
Richtig.
Das finde ich, fehlte so ein bisschen. Nichtsdestotrotz kann man das ja irgendwie vielleicht in einer zweiten Staffel machen, dass er sich noch weiterentwickelt.
Ja.
Auch Luthers Entwicklung war jetzt nicht so stark wie die anderen, fand ich. Der hatte halt damit zu kämpfen, dass er der Einzige war, der irgendwie bei der Sache geblieben ist, der immer noch in der Academy auch gewohnt hat, beziehungsweise dann die letzten 3 Jahre nicht mehr, da ist er dann auf dem Mond. So. Aber der immer noch an die Mission geglaubt hat und dessen Trauma ja eher die Lebenslüge oder die Lüge des Vaters ist, wie er damit umgeht, dass er sein Scheitern als Team-Captain nicht richtig verarbeitet hat und auch nicht immer so der klügste Kopf in der ganzen Bande ist.
Ja, er ist so das Klischee vom hier Pretty Boy und so weiter, vom Barbie Ken so ein bisschen, der dann natürlich ja gut unter blöden Umständen natürlich dem seinen einzigen Körper eben, der wurde eben dann eben verändert, dass er eben diesen, ich sag mal, Schimpansenkörper bekommen hat, diesen Affenkörper. Er erlebt sein Trauma eben in dieser Serie selbst. Die anderen haben ihr Trauma bereits durchlitten und er war so der Einzige, der eben noch bis zum Schluss gutgläubig an den Vater und an den Zweck dieser Gemeinschaft geglaubt hat und dass er auch wirklich für einen höheren Zweck auf den Mond geschickt wurde und so weiter. Und ja, er ist so das Klischee dieses Superhelden, finde ich. So ein bisschen vergleichbar mit Captain America auch so ein bisschen, ne? So vom
genau.
Aussehen, aber auch von der Statur und von der Denkweise vielleicht auch her.
Ja, genau. Der leicht naive, gutgläubige
Sunny Boy so ein bisschen,
gut,
ne?
Sunny Boy, der wie bei Captain America am Anfang auch an die Mission und alles glaubt und dann, wie bei Captain America ja auch so Stück für Stück, wird sein Weltbild zerbrochen und sein Wertesystem und er weiß am Ende gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich gut und was ist jetzt eigentlich böse und wofür stehe ich eigentlich und das stimmt, das ist ein sehr guter Vergleich, gerade mit dem Captain America aus dem MCU jetzt gerade. An dem Punkt, wo Captain America jetzt vor dem Infinity War, sag ich ja mal, war, so, der erste Film hat ja gezeigt, wie er zu Captain America wurde, dann wie Hydra sein Shield infiltriert hat, da hat er ja dann auch den Glauben verloren, so ein bisschen mit Civil War und so weiter.
Genau.
Das ist ungefähr das, was Luther auch in der Serie so ein bisschen durchmacht. Deswegen wird auch da interessant zu sehen, was sie mit ihm dann jetzt in der zweiten Staffel eigentlich noch machen.
Ja.
Wie er jetzt weiter damit umgeht. Aber das Problem ist, man weiß überhaupt nicht, wie die zweite Staffel jetzt laufen
gar
kann.
Nicht.
Weil bei diesem Cliffhanger-Ende weißt du ja überhaupt nicht, was ist denn jetzt die Grundsituation eigentlich?
Ja, da denkst du jetzt, okay, cool, wir sind wieder völlig auf Anfang gefühlt, so mehr oder weniger. Mhm. Und man hat überhaupt keine Ahnung, wo die jetzt landen, in welcher Zeit landen die jetzt da. Ne? Also ich weiß nicht, wie geht die Staffel 2 jetzt weiter? Gut, es wird sich natürlich wahrscheinlich darum drehen, dass man versucht, Vanya zu, ich sag mal, rehabilitieren. Also, dass man vielleicht sie besänftigt, dass man wieder eine Beziehung zu ihr aufbaut, einfach dadurch, einfach damit diese Katastrophe eben abgewendet werden kann, je nachdem. Und ich denke mal, das wäre so ein Ausblick, ein eventueller Ausblick auf Staffel 2.
Also
sich um Vanya dreht und dass man eben versucht, seine Beziehung zu Vanya wieder anzuknüpfen.
Ich glaube, zumindest am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass das so der Einstieg ist.
Ja.
Ich vermute aber, dass es sich dann noch stärker um diese Agency drehen wird und dass sie versuchen werden wahrscheinlich am Ende tatsächlich diese Agency entweder zu übernehmen oder eben ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Nummer 5 hat es ja schon probiert.
Ja.
Hat nicht ganz geklappt, sag mal.
Schade.
Ja, war aber auch nicht so total geplant. Das war ja eher sehr spontan, genau. Sage ich mal, was er da so alles gemacht hat. Hat sie ja erstmal nur sabotiert, um Zeit zu gewinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dass wir auch noch ein bisschen mehr über die Motivation von dem Vater Hargraves bekommen. Da haben wir ja jetzt auch schon einen Einblick.
Ja. Yeah.
So ein bisschen anscheinend, was oder wer dahinter steckt, dass es ja wohl kein normaler Mensch ist.
Ja.
Gewesen
man,
ist.
Genau, man hat ja diesen Rückblick in der, war das in der letzten oder vorletzten Folge, wie er überhaupt zu der Umbrella Academy gekommen ist, also wo er diese Firma eben aufgekauft hat, wo er nach Amerika eingereist ist, aber das Jahr ist, weiß ich nicht, er war ja schon in der Serie ein alter Mann und eben in dem, als er die Kinder eben adoptiert hat, war er schon alt, aber als er, ich weiß nicht, wann soll das gewesen sein, Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, ne?
Ja,
ja, genau. Anfang des 20. Jahrhunderts ist er, glaube ich, nach Amerika gekommen, so wie es aussah zumindest. Also war diese klassischen mit dem Schiff und hat sich dann gemeldet und so weiter. Und da war der ja auch schon locker 40, mindestens. Mitte 40, vielleicht auch Anfang 50. Also, dass bei dem etwas nicht ganz koscher ist, das merkt man dann auch schon in dieser Szene.
Ja. Ja, und auch vorher schon, kurz bevor er dann tatsächlich da sich einschifft, sieht man ihn ja in der Interaktion mit einer anderen Person und das sieht alles sehr seltsam aus.
Ja.
Nicht unbedingt wie auf der Erde, würde ich mal sagen.
Ah, ja, das habe ich also, jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja.
Meine Vermutung ist tatsächlich, dass er nicht von der Erde stammt.
Ja.
Und dass er auch irgendwas mit diesen Geburten auch zu tun hat.
Ja, es sind ja einige Raketen auch abgehoben oder sowas ähnliches. Es sah aus der Ferne aus wie Raketen.
Genau.
Und diese Glühwürmchen, die dann sich in die Luft erhoben haben, sag ich mal, ne? Diese Lichter quasi. Ja.
Ja, genau.
Dass er das ein bisschen herbeigeführt hat, eventuell dann versucht hat, diesen, er hat hier so, es wirkte fast wie so ein, wie Pollen, die er dann losgelassen hat und dieser Samen hat sich dann vielleicht dann irgendwo eingesetzt und jetzt wollte er dann die Früchte tragen, hat aber nur 7 dieser Früchte bekommen. Spannend ist dann natürlich, was ist mit den anderen, weiß ich nicht, 35, ja, wie viele waren es? 43, 42, 44? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, über 40 waren es, die geboren wurden. Ne? Und was ist mit den anderen, die er nicht bekommen hat?
Also meine Theorie ist, dass er wie so ein bisschen wie bei Superman, so der letzte seiner Art, der in Anführungsstrichen Krypton, ist explodiert oder sonst irgendwas und er musste auf die Erde kommen, um dort zu überleben und hat versucht, über diese Pollen seine eigene Spezies wieder von neu an zu züchten, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und dass die eigentlich alle eben jetzt Alien-Mensch-Hybriden sind.
Mhm.
Und das war sein eigentlicher Plan, weil ich glaube, ursprünglich hatte er nicht vor, einfach SuperheldInnen zu kreieren.
Ja.
Ich glaube, das ist, da steckt mehr dahinter, glaube ich.
Ja. Ja. Allein diese strenge Erziehung und so weiter. Ich denke mal, er wollte sie halt schon auf etwas hintrainieren, denke ich mal. Und dieses Superhelden-Dasein war auch eher, denke ich mal, dann auch eine Art Training. Könnte man vielleicht eine Art Training sehen, einfach auch eine Beschäftigung, um diese Fähigkeiten dann auch in die Tat umzusetzen und im, ich sag mal, im Kampf dann eben zu stählern und unter Stresssituationen zu benutzen.
Vielleicht gibt's ja irgendeine Art von auch intergalaktischer Bedrohung, die seinen Heimatplaneten zerstört hat und er hat jetzt versucht, sich dann auf der Erde eben eine Verteidigungstruppe aufzubauen, falls es dann zur Erde kommt. Oder er hat auch mit dieser komischen Agency was zu tun. Das weiß ich nicht. Das könnte auch sein.
Ja.
Also da kann man viel spekulieren, finde ich. Auch interessant ist, dass ja Number 5 nicht nur seine Familie gerettet hat, sondern auch darüber hinaus noch Leute.
Ja.
Auch da, was ist da deine Spekulation?
Ja, gute Frage. Also er hat ja, es wurde ja nur gezeigt, dass Hazel mitgenommen wurde und sein Love Interest. Und in der letzten und vorletzten Folge, da haben die sich ja so ein bisschen angenähert auf jeden Fall. So war, und ich denk mal schon, dass Nummer 5 auf jeden Fall gemerkt hat, dass der Hazel eigentlich ein guter Typ ist und dass man ihn vielleicht nochmal mitnehmen sollte. Chacha wurde nicht mitgenommen. Man hat gesehen, dass sie mit verbrannt ist. Und alle wurden, alle bis auf die 6 Geschwister und eben Hazel und sein Love Interest wurden ja dann irgendwie weggebeamt. Und ja, bleibt auf jeden Fall spannend, welche genauen Beweggründe das hatte, ob Nummer 5 das wirklich bewusst gemacht hat, aber ich denke schon, weil andere Charaktere sind nicht mit gebeamt worden, sag ich mal. Und ich denke mal schon, dass er das schon bewusst in die Wege geleitet hat.
Ja, entweder er oder es war tatsächlich wieder die Agency. Aber das glaube
Ja.
ich ehrlich gesagt nicht, weil die ist ja da eher anti gewesen, was
Ja.
diese Beziehung angeht. Also die hätte ja vielleicht eher Chacha mitgenommen, aber auch das war ja nicht der Fall. Also
Ja.
da bin ich auch echt gespannt, was Hazel in der zweiten Staffel noch für eine Rolle spielen wird. Und wie Agnes, so heißt seine Freundin, auf diese ganze Sache noch reagiert, weil die ja eigentlich völlig überfordert immer ist von der ganzen Sache.
Total.
Voll
Sehr
süß
herrlich.
eigentlich.
Ja,
Ja.
super schön.
Ja, also wir sind beide sehr gespannt auf die zweite Staffel, hoffen, dass sie baldmöglichst kommt und ein bisschen mehr Antworten liefert. Sie ist ja, soweit ich weiß, auf jeden Fall schon jetzt bestätigt worden und wird aber wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr oder so dauern, könnte ich mir vorstellen,
Ja.
dass die jetzt nicht sofort wieder in die Produktion gehen können. Aber wir freuen uns drauf, würde ich sagen, auf die zweite Staffel, oder?
Auf jeden Fall. Also auch nach Staffel 1 hält Staffel 2 bestimmt noch unglaublich viel bereit. Also es hat so viel Potenzial. Man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung diese Serie noch gehen könnte. Und deswegen ist noch alles offen. Und ja, bleibt auf jeden Fall super spannend. Und wir freuen
Wie
uns
machst
drauf.
du es jetzt? Du hast ja gesagt, du kennst die Comics nicht. Holst du dir die jetzt oder willst du dir das lieber aufsparen, weil du Angst hattest, könntest dir irgendwas spoilern oder kaputt machen oder so? Weil, also, soweit kann ich schon mal sagen, es geht ein wenig in eine andere Richtung, aber grundsätzlich ist das Ende des ersten Bandes auch das Ende der ersten Staffel.
Ja, also ich hatte schon überlegt, mir auf jeden Fall die Comics zu holen. Ich war halt damals schon großer My Chemical Romance Fan und hatte dann auch gehört, dass Gerard Way eben an seiner eigenen Comicreihe arbeitet oder diese eben umsetzen wollte. Hab das aber komplett irgendwie aus den Augen verloren und fand es jetzt super einfach, dass diese Serie auf einmal so aus dem Nichts einfach aufgeploppt ist. Und ich dachte, ja geil, super. Ja, und wird dann auf jeden Fall gerne die Comics, denke ich, nachholen. Ich glaube, die hat ja auch nur so zwei, drei Bände, ne? Ich glaube, die hat gar
Zwei
nicht so
Bände sind es
viele, ne?
bisher.
Hat's, genau.
Genau.
Und kann man auf jeden Fall, denke ich, noch super nachholen. Werde ich, denke ich, mal auch auf jeden Fall machen. Mir die schon mal dann besorgen.
Ja, also zwei volle Bände sind schon erschienen. Gerade läuft in Amerika die Einzelheftserie weiter. Wie gesagt, die Fortsetzung jetzt nach einigen Jahren. Da bin ich gespannt, was da noch passiert. Gerard Way hat tatsächlich noch mehr auch gemacht, auch eigenständig ohne DC. Es gibt noch einen Comic, den er in Verbindung mit My Chemical Romance gemacht hat, nämlich diese zu dem, ich glaube, das war das letzte Album, was sie rausgebracht haben, Danger Days, The Fabulous Lives of the Killjoys. Und dieses Killjoys setzt quasi daran an. Also da, wo das Album inhaltlich aufhört, beginnt dann der Comic. Und es ist auch ein abgeschlossener
Ah, okay,
Comic. Ich
cool.
glaube, den gibt es aber tatsächlich noch nicht im Deutschen. Ich glaube, den gibt es nur im Englischen. Aber ist ein eigenständiger Comic. Also wenn ihr mehr in diese Richtung wollt, könnt ihr schauen, was Sarah Way sonst noch macht. Ansonsten holt euch die Doom Patrol Comics, die er jetzt geschrieben hat. Die sind auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam. Ansonsten, vielen Dank, Maike, dass wir zusammen ausführlich über The Umbrella Academy von Netflix gesprochen haben. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Und vielleicht reden wir dann über die zweite Staffel in einem Jahr einfach wieder oder vorher. Maike findet ihr auf Twitter @ Maike Myers, wie Michael Myers, nur ohne L quasi. Und
Genau.
ansonsten hören wir uns bei einer neuen, spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss!
Tschüss.
eclipsed.